Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. In der letzten Folge haben wir uns ja gefragt, wie wir den nächsten Stern erreichen können und haben uns da konkret das Projekt Breakthrough Starshot angeschaut. Dieses Projekt plant, winzige Sonden mit Hilfe von Lasern auf etwa 20% der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, um damit die extreme Distanz von 4 Lichtjahren zu Proxima Centauri in nur 20 Jahren zu überwinden. Dort angekommen sollen die Sonden vor allem ein hochauflösendes Foto des Planeten Proxima b aufnehmen, einer der erdähnlichsten bekannten Exoplaneten. Wir haben in der Folge dann auch gelernt, wie schwierig das Ganze wird. Konkret ist die Lasertechnologie heutzutage noch nicht gut genug. Man hofft darauf, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, sie in 20 Jahren soweit sein könnte. Zum anderen braucht man etwa 100 Gigawatt Energie. Man müsste also konkret etwa 70 der aktuell besten Atomkraftwerke bauen, nur um die Laser zu versorgen. Obwohl das Projekt also theoretisch, physikalisch machbar ist, kann man schon daran zweifeln, ob es jemals in die Tat umgesetzt wird, da vor allem diese riesige Menge an Energie benötigt wird. Eine weitere Einschränkung dieses Projekts ist, dass wir damit halt nur Proxima Centauri und Proxima b fotografieren können und nicht viele andere Exoplaneten in unserer Nachbarschaft. Denn Proxima Centauri ist ja nur der nächste Stern. Und wenn man sagt, man will jetzt so ein bisschen die Exoplaneten in unserer Nachbarschaft fotografieren, dann erstreckt sich unsere Nachbarschaft gerne mal so bis zu 100 Lichtjahren. Ja, eine Entfernung von 100 Lichtjahren ist im Verhältnis zur ganzen Milchstraße immer noch quasi gar nichts. Ja, wenn wir also mit Breakthrough Starshot einen Exoplaneten in 100 Lichtjahren Entfernung fotografieren wollen, dann brauchen diese Sonden mit 20% der Lichtgeschwindigkeit dahin etwa 500 Jahre. Und sobald sie da die Fotos aufgenommen haben, brauchen die Daten, die zurückgeschickt werden, nochmal 100 Jahre. Das heißt, obwohl Breakthrough Starshot unsere wohl beste Chance ist, irgendwelche Sonden in ein anderes Sternsystem zu schicken, für eine gute Kartierung und hochauflösende Fotos von vielen Exoplaneten ist das System dann doch nicht geeignet. Man kann sich jetzt ja aber fragen, geht das Ganze nicht einfacher? Warum können wir denn Exoplaneten eigentlich nicht so fotografieren, wie wir sonst alles im All fotografieren, mit Teleskopen? Denn das Schöne an Teleskopen ist ja, das Licht kommt zu uns. Ja, all die ganzen Exoplaneten in unserer Nachbarschaft werden von ihrem Heimatstern angestrahlt, das Licht reflektiert an ihnen und erreicht dann irgendwann die Erde. Wir müssen also theoretisch nur da sitzen und dieses Licht aufsammeln und können so doch scheinbar viel einfacher Fotos von Exoplaneten machen. Ja, und das ist auch korrekt. Und wir haben ja sogar schon direkte Fotos von Exoplaneten gemacht. Eine der Methoden, wie wir diese Planeten entdecken, ist mit dem sogenannten Direct Imaging, direkte Fotos des reflektierten Lichts dieser Planeten. Ja, das Problem ist da nur die Auflösung. Wir haben aktuell so um die 40 Exoplaneten in unserer Nachbarschaft direkt fotografieren können. Diese Fotos in Anführungszeichen sind aber wirklich maximal einige Pixel groß. Das Problem ist also die Auflösung. Denn es ist ja schön und gut, wenn wir so Exoplaneten entdecken und wissen, da ist jetzt so ein paar Pixel großes Objekt, was um den Stern kreist. Aber am schönsten wäre es ja, wenn wir ein hochauflösendes Foto dieser Planeten machen könnten. Denn da könnten wir dann direkt Dinge sehen wie Ozeane, Kontinente, ja, und auf diesen Kontinenten potenziell sowas wie Vegetation. Wenn wir die Erde aus dem All fotografieren, dann sehen wir diese grünen Bereiche auf den Kontinenten. Und die ändern sich auch im Verlauf eines Jahres. Was wir da sehen, ist ein direkter Beweis des Lebens auf der Erde. Und wenn wir sowas in die Richtung auf einem Exoplaneten sehen würden, dann wäre das ein quasi direkter Beweis für außerirdisches Leben. Na, und noch ein bisschen weiter gedacht, könnte man ja theoretisch sogar auf der Nachtseite auf einmal Lichter entdecken. Ein direkter Beweis für fortgeschrittenes außerirdisches Leben. Hochauflösende Fotos der Exoplaneten in unserer Nachbarschaft könnten uns also endlich diese uralte Frage, sind wir alleine, beantworten. Na, aber wie gut ist denn aktuell unsere Auflösung? Na gut, bisher sind unsere besten Fotos zwar nur ein paar Pixel groß, aber das könnte sich ja ändern mit besseren Teleskopen. Ich meine, wir haben doch vor kurzem erst das James Webb Space Teleskop gelauncht mit der besten Auflösung jemals. Kann das nicht vielleicht diese Exoplaneten hochauflösender fotografieren? Tja, aber da lautet die Antwort leider nein. Auch James Webb hat immer noch eine viel zu geringe Auflösung, um zum Beispiel Proxima B zu fotografieren. Ja, es würden tatsächlich 10.000 Proxima B-Planeten von der Größe einen Pixel der James-Webb-Auflösung ausfüllen. Da ist also leider absolut nichts zu machen. Und gut, diese 40 Exoplaneten, die wir bisher so fotografiert haben, die sind einfach extrem riesig. Das sind alles Planeten, die sind größer als der Jupiter. Die kann man dann mit ein paar Pixeln auflösen. Aber uns interessieren ja nun mal gerade diese erdähnlichen Exoplaneten, die nicht aus Gas bestehen, sondern aus Gestein, auf denen potenziell flüssiges Wasser existieren könnte. Und da ist, wie gesagt, selbst der allernächste zur Erde viel zu klein, um ihn mit unserem besten Weltraumteleskop aufzulösen. Gut, dann bauen wir halt ein neues Teleskop, das groß genug ist, um diesen Planeten aufzulösen. Und jetzt kann man mal ausrechnen, wie groß müsste so ein Teleskop sein. Ja, und da kommt man auf einen Durchmesser von etwa 2000 Kilometern. Das wäre also ein Teleskop, das eine 10-mal größere Fläche hätte als Deutschland. Und das sind natürlich sehr ernüchternde Aussichten, denn aktuell haben wir absolut keine Möglichkeit, so ein großes Teleskop zu bauen. Puh, gibt es da keine Möglichkeiten drumherum? Ja, und eine Sache, die einem in den Sinn kommen könnte, ist, dass wir ja irgendwie an sich Teleskope zusammenschalten können, um so den Durchmesser des Teleskops zu vergrößern. Ja, und das wird ja sogar schon gemacht mit dem sogenannten Event Horizon Teleskop. Da werden Radioteleskope auf dem gesamten Planeten zusammengeschaltet, um im Endeffekt quasi einen effektiven Durchmesser der Größe der Erde zu bekommen. Und damit haben wir ja auch die allerersten Fotos von schwarzen Löchern machen können. Wen das genauer interessiert, da haben wir in Folge 75 genauer drüber gesprochen. Ja, dann liegt doch die Lösung eigentlich auf der Hand. Wir schalten einfach optische Teleskope so zusammen wie die Radioteleskope beim Event Horizon Teleskop und kriegen so ein optisches Teleskop mit einem effektiven Durchmesser der gesamten Erde. Ist auch ein guter Gedanke, aber soweit ich das richtig verstehe, ist da das Problem, dass man optische Teleskope, also Teleskope, die das Licht aufnehmen, das wir Menschen auch mit unseren Augen sehen können, dass man diese Teleskope so nicht zusammenschalten kann. Die sammeln Licht in einer viel geringeren Wellenlänge und da ist dieses Zusammenschalten deutlich, deutlich schwieriger als bei Radioteleskopen. Und man könnte ja auch denken, gut, dann gucken wir halt mit dem Event Horizon Teleskop diese Exoplaneten an, aber da ist das Problem, die leuchten nicht in Radiowellen. Die Sterne, die sie umkreisen, die geben keine Radiowellen ab, das heißt, es werden keine Radiowellen an ihnen reflektiert. Wenn wir also mit dem Event Horizon Teleskop zu einem Exoplaneten gucken würden, würden wir nichts empfangen. Das heißt, auch dieses clevere Zusammenschalten von Teleskopen scheint nicht möglich zu sein, um Exoplaneten hochauflösend zu fotografieren. Es scheint also wirklich aussichtslos. Es scheint so, dass tatsächlich unsere einzige Möglichkeit das Projekt Breakthrough Starshot ist. Aber ganz so vorschnell muss man dann tatsächlich doch noch nicht aufgeben. Und ja, auch der Titel dieser Folge kündigt ja irgendwie schon an, dass es da vielleicht doch noch eine weitere Idee gibt. Und diese Idee, wie wir vielleicht doch von unserem Sonnensystem aus hochauflösende Fotos von Exoplaneten machen könnten, die wollen wir uns in dieser Folge mal anschauen. Deswegen fragen wir uns heute, können wir die Sonne als Teleskop nutzen? Na, diese Frage klingt ja auf den ersten Blick ziemlich verrückt. Wie in aller Welt sollen wir die Sonne als Teleskop nutzen? Die Sonne ist ein riesiges, undurchdringbares Objekt, was auch noch extrem hell leuchtet. Also quasi genau das Gegenteil, was wir von einem Teleskop erwarten würden. Aber trotzdem gibt es eine Idee, einen Mechanismus, wie wir die Sonne tatsächlich als unfassbar großes Teleskop nutzen könnten. Ja, und was man sich bei dieser Idee zunutze macht, ist im Endeffekt eine Eigenschaft des Universums, die erst durch Einsteins Relativitätstheorie entdeckt wurde. Konkret geht es darum, dass auch Licht von Gravitation abgelenkt wird. Oder besser formuliert, Materie krümmt die Raumzeit und Lichtstrahlen folgen jetzt dieser Raumzeitkrümmung. Wenn also ein Lichtstrahl an der Sonne vorbeifliegt, dann fliegt er nicht in einer geraden Linie, sondern wird von der gekrümmten Raumzeit der Sonne abgelenkt und kriegt so eine neue Bahn. Ja, mit genau diesem Effekt hat man übrigens 1919 auf spektakuläre Art und Weise die Relativitätstheorie bestätigen können. Da hat man auf eine Sonnenfinsternis gewartet und hat dann gesehen, dass das Licht der Sterne hinter der Sonne tatsächlich abgelenkt wird. Eine Vorhersage, die so von den vorherigen Theorien nicht getroffen wurden. Und das war dann damals ein Riesenerfolg für die Relativitätstheorie. Ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen. Wenn ihr das nochmal genauer hören wollt, dann hört unsere Folgen zur Relativitätstheorie. Es ist auf jeden Fall ein bewiesenes Phänomen, dass Lichtstrahlen von massiven Objekten gekrümmt und abgelenkt werden. Und das kann man sich jetzt zunutze machen. Denn wenn wir jetzt mal das Licht von einem entfernten Exoplaneten betrachten, ja, das Licht des Sterns wird vom Exoplaneten reflektiert und quasi so raus ins All reflektiert. Und die Strahlen entfernen sich dann quasi kugelförmig vom Exoplaneten weg. Diese Strahlen reisen dann erstmal durchs tiefe All und viele davon treffen unser Sonnensystem und einige davon dann auch die Sonne im genau richtigen Abstand. Und dann werden tatsächlich alle diese Lichtstrahlen, also wirklich so ein Ring um die Sonne herum, so abgelenkt, dass sie dann alle wieder aufeinander zulaufen und sich in einem Punkt weit hinter der Sonne wieder treffen. Das bedeutet, dass sich da das Licht wieder bündelt und man auf einmal ein viel, viel helleres Bild des Exoplaneten hat als sonst irgendwo. Die Sonne fungiert also als riesige Linse. Ja, diesen Effekt, den nennen wir dann auch wirklich Gravitationslinse und den nutzen wir auch schon seit Jahrzehnten in der Astronomie. Da zwar nicht mit der Sonne, aber mit weit entfernten Galaxien oder sogar Haufen von Galaxien, die dann das Licht von noch weiter entfernten Galaxien und Sternen bündeln und es so für uns sichtbar machen können. Mit dieser Methode haben wir dann zeitweise auch wirklich die ältesten Sterne und Galaxien des Universums finden können. Problem ist da nur bei der bisherigen Methode, man muss einfach Glück haben. Man muss dann Glück haben, dass sich die Erde, der Galaxiehaufen und das Objekt weit dahinter im genau richtigen Abstand befinden, sodass halt diese gravitative Linse das Licht genau auf die Erde bündelt. Das ist also wirklich ein rein zufälliges Phänomen, aber wenn man lang genug so Galaxiehaufen betrachtet, dann passiert das immer mal wieder. Und so kann man quasi zufällig weit entfernte Objekte beobachten. So, wir wollen jetzt ja aber nicht zufällige Objekte betrachten, sondern ausgewählte Exoplaneten. Wir wollen einen expliziten Exoplaneten in einem benachbarten Sternsystem fotografieren. Jetzt könnte man denken, gut, dann warten wir einfach, bis Erde, Sonne und dieser Exoplanet in einer Linie stehen. Dann könnte das ja klappen. Ja, aber es stellt sich leider heraus, dass dieser Fokuspunkt, also da, wo die Lichtstrahlen wieder zusammengeführt werden, viel weiter weg von der Sonne ist als die Erde. Von der Erde aus können wir die Sonne also leider nicht als Gravitationslinse nutzen. Ja gut, dann schicken wir halt ein Weltraumteleskop an den Punkt, wo diese Lichtstrahlen wieder zusammengeführt werden. Ja, und das ist auch tatsächlich genau die Idee dieses verrückten Teleskops. Einzige Problem ist ein bisschen, wo dieser Fokuspunkt liegt. Schauen wir uns das Ganze mal beispielhaft für einen Exoplaneten an, der 100 Lichtjahre von der Sonne entfernt liegt. Dann liegt dieser Fokuspunkt etwa 550 Mal weiter von der Sonne weg, als die Erde von der Sonne weg ist. Ja, die Distanz von der Erde zur Sonne, die ist ja irgendwie überschaubar, denkt man. Und ja, klar, gut, dann das 500-fache, aber das sollten wir irgendwie schon hinkriegen. Ja, aber da unterschätzt man dann doch wieder die Distanzen im All. Ja, und zum Beispiel der Neptun, der äußerste Planet des Sonnensystems, der liegt auch nur das 30-fache dieser Distanz von der Sonne weg. Ja, und die Voyager-Sonden, über die wir auch in der vorletzten Folge viel gesprochen haben, die am weitesten entfernten menschengemachten Objekte, die sind etwa das 160-fache der Erde-Sonne-Distanz von der Sonne weg. Um ein Teleskop an diesen Fokuspunkt zu setzen, müssten wir es also mehr als dreimal so weit rausschicken wie die bisher am weitesten entfernten menschengemachten Objekte. Und genau da liegt im Endeffekt die größte Schwierigkeit dieses Teleskops. Und das ist auch der Grund, warum wir so ein Teleskop bisher noch nicht gebaut haben. Aber das ist eine Herausforderung, die wir potenziell meistern können. Denn obwohl die Voyager-Sonden die am meisten entfernten Objekte sind, sind es noch lange nicht die schnellsten menschengemachten Objekte. Wir haben sie nur als einziges wirklich aus dem Sonnensystem rausgeschickt. Wir haben mittlerweile zum Beispiel die Parker Solar Probe, die etwa 10-mal schneller als die Voyager-Sonden ist. Das schafft sie, indem sie ganz nah an der Sonne vorbeifliegt und so einen enormen Geschwindigkeitsboost bekommt. Und genau diese Idee, diesen Boost, könnten wir nutzen, um ein Teleskop an diesen Fokuspunkt zu schicken. Wir müssen es nur ordentlich dick einpacken und so vor der heißen Sonnenstrahlung schützen, wenn es sehr nah an der Sonne vorbeifliegt. Aber das haben wir mit der Parker Solar Probe auch schon geschafft. Na, und wenn man mit den Zahlen ein bisschen rumspielt, ist natürlich noch offen, wie es dann genau im Detail aussehen wird, aber dann kommt man drauf, dass diese Distanz zu diesem Fokuspunkt in etwa 25 Jahren überwunden werden könnte. Ja, und gut, das ist natürlich immer noch eine lange Zeit, aber in etwa so lang, wie auch das Projekt Breakthrough Starshot brauchen würde, sobald wir es losschicken. Und das können wir halt erst in frühestens 20 Jahren losschicken, wohingegen wir bei diesem neuen Teleskop eigentlich jetzt schon die Technologie haben. Gut, und das Ganze muss natürlich erstmal geplant und gebaut werden. Also geben wir dem Ganzen irgendwie sowas wie 10 Jahre ab jetzt, aber dann hätten wir potenziell in 35 Jahren die ersten hochauflösenden Fotos von den Exoplaneten in unserer Nachbarschaft. Ja gut, und es gibt dann doch noch so ein paar Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass ein kleines Teleskop in Anführungszeichen nicht reichen würde. Man müsste Schwärme von Teleskopen schicken, damit die dann genug Licht sammeln können, um dieses Foto zu rekonstruieren. Ja, und die werden so weit von uns weg sein, dass sie das alles komplett autonom machen müssen. Ja, und außerdem sind diese Fokuspunkte von verschiedenen Exoplaneten so weit voneinander entfernt auf diesem 550 Erd-Sonne-Distanz großen Radius, dass wir für jeden einzelnen Exoplaneten, den wir fotografieren wollen, ein eigenes Teleskop ins tiefe All schicken müssen. Aber trotzdem technologisch machbar und eventuell schon diesen enormen Aufwand wert, denn wir könnten, wie gesagt, halbwegs hochauflösend die Oberflächen von Exoplaneten fotografieren. Was heißt jetzt eigentlich hochauflösend? Ja, aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass wir mit diesen Methoden ein Foto bekommen würden, das quasi HD-Auflösung hat von dem gesamten Planeten. Also man kann sich ein quadratisches Foto vorstellen, wo der Planet dann genau in der Mitte sitzt. Und das hätte eine Auflösung von 1000 mal 1000 Pixeln. Man kann jetzt also nicht groß an die Oberfläche ranzoomen und einzelne Details erkennen. Aber man sieht, wie gesagt, Kontinente, Ozeane und Farben von eventueller Vegetation oder aber auch Lichter von Städten in der Nacht. Okay, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Wir haben uns heute gefragt, können wir die Sonne als Teleskop nutzen? Und haben dann gesehen, ja, es gibt tatsächlich eine konkrete Idee, die Sonne als Gravitationslinse zu nutzen. Das heißt, das Licht eines Exoplaneten in unserer Nachbarschaft würde von der Sonne der Gravitation so gekrümmt werden, dass sich die Strahlen in einem Punkt wieder treffen. Und wenn wir ein Teleskop an diesem Punkt setzen, dann fungiert die Sonne, wie gesagt, als Linse und wir könnten ein halbwegs hochauflösendes Foto dieses Exoplaneten aufnehmen. Die größte Schwierigkeit ist eigentlich die Distanz, in der dieser Fokuspunkt liegt. Der liegt nämlich 550 Mal weiter von der Sonne entfernt, als die Erde von der Sonne entfernt ist. Und das ist mehr als dreimal so weit weg, wie das bisher am entferntesten menschengemachte Objekt. Aber diese Distanz ist deutlich überwindbarer als die Distanzen zu den Exoplaneten selber. Und wir könnten, verglichen mit aktuellen Sonden, diese Distanz in etwa 25 Jahren überwinden. Wir könnten dann viele Teleskope an verschiedene Fokuspunkte von verschiedenen Exoplaneten schicken. Und so würden grob im Jahr 2060 die ersten hochauflösenden Fotos von Exoplaneten in unserer Nachbarschaft eintrudeln. Was wir auf diesen Fotos sehen würden, ja, darüber kann man aktuell nur spekulieren, aber es sind potenziell die allerbesten Daten, die wir in der Suche nach außerirdischem Leben haben können. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir auf der Oberfläche einer der tausenden Exoplaneten in unserer Nachbarschaft Vegetation oder sogar Städte leuchten. Und hätten dann eine Antwort auf die uralte Frage, sind wir allein? Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, Oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast, oder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.